Radio Prag, Nachrichten.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Miloš Melčák schließt eine Unterstützung der Regierungskoalition nicht aus. Weitere Sturmschäden in Mittelböhmen und Nordmähren und Erdöl. Tschechien verhandelt um einen Krisenplan für einen möglichen erneuten Ausfall der Druzhba-Pipeline. Der sozialdemokratische Abgeordnete Miloš Melčák hat eingeräumt, dass er die ODS-geführte Dreierkoalition bei der Vertrauensabstimmung am kommenden Freitag unterstützen könnte. In einem Interview mit der Tageszeitung Mlada Fronta Dnes schloss Melčák nicht aus, dass er sich der Abstimmung fernhält. Damit würde das Regierungslager über eine Stimme mehr als die Opposition verfügen. Der Parteichef der Sozialdemokraten, Jiří Paroubek, hatte eine Tolerierung der Regierung kategorisch ausgeschlossen. Das Kabinett ist daher bei der Abstimmung auf Überläufer angewiesen. Aus ODS-Kreisen hieß es, dass man mit der Unterstützung Melčáks und bis zu 6 weiterer sozialdemokratischer Abgeordneter rechne. Der ODS-Vizevorsitzende Ivan Langer räumte aber ein, dass der Koalition keine verbindlichen Zusagen von Oppositionsabgeordneten vorlägen. Stürmischer Wind hat auch in der Nacht auf heute die Feuerwehren, vor allem im mittelböhmischen und mährisch-schlesischen Kreis, in Atem gehalten. Zahlreiche beschädigte Dächer mussten gesichert und umgestürzte Bäume entfernt werden. In Třinec stürzten Straßenlaternen unter dem Wind um. Am Morgen haben Sturmböen einen umfangreichen Stromausfall in der Region Bruntal in Nordmähren verursacht. Nach der vorübergehenden Unterbrechung der russischen Erdöllieferungen durch die Pipeline Druzhba hat die tschechische Regierung Verhandlungen aufgenommen, um in einem möglichen erneuten Krisenfall die Ölversorgung Tschechiens durch Pipelines via Italien und Deutschland zu sichern. Das gab Wirtschaftsminister Martin Riemann gestern bekannt. Zugleich könnte so auch die Slowakei beliefert werden. Die russischen Lieferungen waren wegen eines Konfliktes mit dem Transitland Weißrussland für einige Tage eingestellt worden. Russland habe nicht dafür garantieren können, dass sich Ähnliches nicht wiederholen wird, hieß es. Mit einem Gedenkakt auf den Wolschaner Friedhöfen in Prag wurde heute an die Selbstverbrennung von Jan Palach vor 37 Jahren erinnert. Der 21-jährige Student hatte sich im Januar 1969 auf dem Wenzelsplatz aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings verbrannt. Palachs Selbstaufopferung wurde zu einem der wichtigsten Symbole des Widerstandes. Veranstalterin Jaroslava Tschajowa wies darauf hin, dass in Palachs Tat eine Verpflichtung zu bürgerschaftlichem Engagement liege. Für eine Sensation hat das tschechische Duo Ivan Danilevic und Roman Gomola heute mit seinem Sieg bei der Zweierbob-Europameisterschaft im italienischen Cortina d'Ampezzo gesorgt. Mit 0,03 Sekunden Rückstand reichte es für den favorisierten deutschen Olympiasieger André Lange und seinen Anschieber Kevin Kuske nur für Platz 3. Und zum Abschluss der Meldung noch das Wetter. Das Wochenende beginnt in Tschechien heute mit starker Bewölkung, die sich nur allmählich von Südwesten her etwas auflockert. Mit Höchsttemperaturen von 10 bis 14 Grad Celsius bleibt es weiter ungewöhnlich mild. Für das ganze Land warnen die Wetterdienste vor starken Wind- und Sturmböen. Das waren die Meldungen. Am Mikrofon war Thomas Kirschner.
Danke an das Nachrichtenstudio. Durch die Sendung führt sie jetzt Jitka Mladková. Sicherlich sind Sie gespannt, zumindest ein bisschen, was wir diesmal in unserem Programmangebot haben. Generell kann man sagen, dass es um einen Exkurs in die Geschichte geht. In die weit, weit zurückliegende, wie auch in die relativ junge. In der heutigen Ausgabe der Sendereihe Reiseland Tschechien können Sie sich in das 13. Jahrhundert in das Gebiet Nordostböhmens zurückversetzen lassen. In eine Zeit also, als dort die ersten deutschen Kolonisten auftauchten. Es sei aber gleich gesagt, dass wir auch unsere Gegenwart nicht ignorieren werden. Unser Radiofeuilleton gilt dem Thema »Das Ende des guten Fernsehprogramms«. Hüben wie drüben, wohlgemerkt. Nun aber zum ersten Beitrag, aus aktuellem Anlass einem Ereignis gewidmet, das unter dem Namen Charta 77 in die Geschichte eingegangen ist. Vor 30 Jahren wurde die Charta 77 gegründet. Dieser Name bezeichnet sowohl die im Januar 1977 in der Tschechoslowakei verfasste Petition als auch die mit ihr verbundene Bürgerrechtsbewegung. Der am 6. Januar 1977 herausgegebene Text machte auf die Nichteinhaltung der Menschenrechte in der kommunistischen Tschechoslowakei in der Zeit der sogenannten Normalisierung aufmerksam. Zu den ersten Unterzeichnern gehörten bekannte Persönlichkeiten wie der Dramatiker und spätere tschechoslowakische Präsident Václav Havel. Andreas Wiedemann beschäftigt sich in unserem heutigen Geschichtskapitel mit den Anfängern der Bürgerrechtsbewegung Charta 77.
Am Anfang standen die Plastic People of the Universe. Die Rockgruppe war nach der Niederschlagung des Prager Frühlings gegründet worden und bildete einen wichtigen Anziehungspunkt für eine staatsunabhängige Kulturszene in der kommunistischen Tschechoslowakei. Die Gruppe hatte mehrere alternative Musikfestivals organisiert. Im Februar 1976 wurden die Musiker während eines Konzerts verhaftet und ihre Fans verhört. Der Prozess, den das Regime im September 1976 gegen die Bandmitglieder führte, rief nationalen und internationalen Protest hervor. Dazu war Václav Havel, der der erste Sprecher der Charta war.
Der Prozess hat schon damals die Aufmerksamkeit der Medien erregt. Hier liegt irgendwo der Ursprung der Charta, weil von diesem Prozess ganz verschiedene Gruppen aus der Bevölkerung betroffen waren.
Die Solidarität mit den Musikern war einer der Auslöser zur Gründung der Charta 77. In der Gründungsdeklaration forderten die 242 Erstunterzeichner die Einhaltung der Menschenrechte in der Tschechoslowakei und bezogen sich dabei auf die KSZE-Schlussakte von Helsinki, die vom damaligen tschechoslowakischen Präsidenten Gustav Husák unterschrieben worden war. Im März 1976 traten die Vereinbarungen über die Menschen- und Bürgerrechte in der Tschechoslowakei offiziell in Kraft. Die Proklamation der Charta 77 berief sich auf diese gültigen Gesetze und forderte lediglich, dass die tschechoslowakische Regierung die von ihr unterzeichneten Verträge auch einhält. Die Charta bezeichnet sich in ihrem Gründungsdokument nicht als Basis für oppositionelle politische Tätigkeit. Dort heißt es:
Die Charta 77 ist keine Organisation, hat keine Statuten, keine ständigen Organe und keine organisatorisch bedingte Mitgliedschaft. Ihr gehört jeder an, der ihrer Idee zustimmt, an ihrer Arbeit teilnimmt und sie unterstützt. Sie will dem Gemeininteresse dienen, wie viele ähnliche Bürgerinitiativen in verschiedenen Ländern des Westens und des Ostens.
Wie in einem Krimi verlief der Anfang der Geschichte der Charta. Als der Dramatiker Václav Havel, der Schriftsteller Ludwig Vaculík und der Schauspieler Pavel Landowski die Charta-Proklamation zur tschechoslowakischen Föderalversammlung, dem damaligen Parlament, bringen wollten, wurden sie von der Polizei observiert und nach einer Verfolgungsjagd durch den Prager Stadtteil Davice festgenommen. Das Regime konnte aber nicht verhindern, dass die Charta an die Öffentlichkeit gelangte. Am 6. Januar 1977 veröffentlichte die französische Tageszeitung Le Monde die Proklamation der Charta. Weitere Zeitungen im westlichen Ausland wie die Times und die Frankfurter Allgemeine Zeitung folgten. In der Tschechoslowakei wurde der Text in den Massenmedien nicht veröffentlicht. Obwohl die Bürgerrechtler sich in ihren Formulierungen bewusst zurückgehalten hatten, reagierte die Staatsführung mit Diskriminierungen und harter Repression. Sie startete direkte Gegenkampagnen, in denen die Charta-Unterzeichner verleumdet und als Landesverräter dargestellt wurden. Am 12. Januar 1977 erschien in der Tageszeitung Rude Pravo, dem Zentralorgan der Kommunistischen Partei, unter der Überschrift Schiffbrüchige und Selbsterwählte ein Artikel, in dem die Unterzeichner der Charta als verkrachte Existenzen der tschechoslowakischen reaktionären Bourgeoisie bezeichnet wurden, die auf Bestellung antikommunistischer und zionistischer Zentralen das Dokument westlichen Agenturen überreicht hätten. Die kommunistische Führung bemühte sich, eine ihr genehme Öffentlichkeit zu schaffen. Im tschechoslowakischen Rundfunk wurde zum Beispiel Folgendes gesendet:
Lavina rezolucí se stanovisky našich pracujících důrazně protestuje proti pomluvám a útokům autorů takzvané...
Eine Lawine von Resolutionen, die von unseren Arbeitenden verfasst wurden, protestiert gegen die Verleumdungen und Angriffe der Autoren der sogenannten Charta 77. Verurteilungen ihrer Taten kommen zu uns aus allen Teilen der Republik, aus den Betrieben, den landwirtschaftlichen Genossenschaften, den Hochschulen und aus allen Organisationen der Nationalen Front.
A také ze všech organizací Národní fronty.
Der Staat reagierte auch mit direkten Repressionen. Bereits Mitte Januar wurden die drei führenden Organisatoren der Charta 77, Václav Havel, Ludwig Watzulik und Pavel Landowski, erneut verhaftet. Andere wurden Tag für Tag, teilweise über Wochen hinweg, verhört. Ein Sprecher der Charta, der Philosoph Jan Patočka, starb am 13. März 1977 nach einem 11-stündigen Verhör durch den Staatssicherheitsdienst. Jedes Jahr wurden drei Unterzeichner der Charta zu Sprechern gewählt, die die Charta nach außen repräsentierten. Die Bewegung war insgesamt sehr heterogen. Ihr gehörten Menschen an, die nie in der kommunistischen Partei gewesen waren, aber auch frühere Kommunisten, wie zum Beispiel Zdeněk Mlynář, der 1968 Sekretär des ZK der kommunistischen Partei gewesen war. Zur Gruppe zählten auch Angehörige verschiedener Glaubensgemeinschaften sowie Atheisten. Václav Havel erklärt, was die Menschen aus ganz verschiedenen Richtungen in der Charta zusammengebracht hat.
Das war wahrscheinlich einerseits die gemeinsame Bedrohung, die gemeinsame Gegnerschaft und die gemeinsamen Sorgen. Andererseits ist die Charta hauptsächlich auf den Prinzipien der Humanität, der Solidarität und der Zusammenarbeit gegründet. Das war der Boden, auf dem sich Menschen mit ganz verschiedenen Meinungen treffen konnten.
Dana Němcová, eine ehemalige Sprecherin der Charta, beschreibt die Gemeinsamkeiten der Chartisten so.
Die Ideen, die hinter der Charta standen, haben uns verbunden. Die Notwendigkeit, in der Wahrheit zu leben und die Rechte einzufordern, auf die die Bürger einen Anspruch haben.
Die Heterogenität der Unterstützer war nach Ansicht des Historikers Petr Blažek aber auch eine der Schwächen der Bewegung.
Zum Beispiel konnte nie ein Dokument entstehen zur Rolle der kommunistischen Partei oder über die Verbrechen des Systems. Die Charta war gewissermaßen der kleinste gemeinsame Nenner, eine Grundlage.
Die Charta 77 unterschrieben am Anfang 242 Menschen. Bereits im Sommer 1977 war die Zahl der Unterzeichner auf 600 angewachsen. Insgesamt wurden es bis zum Ende des Kommunismus 1900. Auf diese Weise wurde die Charta 77 zur Plattform für die Menschenrechtsbewegung in der Tschechoslowakei. Zwischen 1977 und 1989 veröffentlichte sie 572 Dokumente und Informationen. Diese thematisierten die Menschenrechtssituation im Lande, nahmen zu konkreten Rechtsverstößen staatlicher Organe Stellung, informierten über die Lage der Kirchen und Religionsgemeinschaften und über allgemeinere Themen wie den Frieden und den Umweltschutz, über philosophische Fragen und die Geschichtsschreibung.
Sie hörten den ersten Teil unseres Geschichtskapitels über die Bürgerrechtsbewegung Charta 77 von und mit Andreas Wiedemann. Den zweiten Teil hören Sie am 27. Januar. Bevor wir uns auf die eingangs angekündigte Zeitreise in die wesentlich ältere Geschichte begeben werden, hier zunächst unser Radiofeuilleton von und mit Anke Streckfuß.
Radiofeuilleton.
Vor ein paar Tagen las ich im Spiegel, das deutsche Fernsehen sei am Ende. Kaum auszuhalten die Flut von Telenovelas, Gerichtsshows und untalentierten Talentshow-Wettbewerbern. Andere Nationen hätten es da besser. Tatsächlich? Hier ein Trost für unsere deutschen Hörer. Die Tschechen gehören sicher nicht zu den fernsehprivilegierten Nationen. Denn auch hier wird der Superstar gesucht, selbstverständlich der tschechische. Die Nationalität der Bewerber scheint allerdings auch schon der einzige Unterschied zum deutschen Ableger zu sein. Blasse Moderatoren führen hier wie dort durch das Programm und über das musikalische Vermögen der Bewerber kann man beiderseits der Grenzen geteilter Meinung sein. Selbstverständlich sucht Tschechien nicht nur den Superstar, auch gemachte Stars wetteifern oder besser wetttanzen. Stardance heißt das Format. Der Sänger Roman Wojtek holt sich schließlich den Titel. Wozu er den eigentlich braucht, bleibt dem Zuschauer verborgen. Aber auch in Tschechien gibt es sie. Seriöse Informationen, professionell verpackt. Zum Beispiel das Wetter. Infotainment vom Feinsten. Das sieht doch tatsächlich so aus, als stünde die Wetterfee direkt auf der Landkarte der Tschechischen Republik. Sie durchquert das Land flotten Schrittes von Ost nach West und, oh je, jetzt regnet es doch tatsächlich auf sie herunter aus dieser Wolke, da direkt über dem Kopf. Fürs Herz gibt es natürlich auch allerlei im tschechischen Fernsehen. Vor allem Ärzte scheinen es den Privatfernsehmachern hierzulande angetan zu haben. Serien über die weißbekittelten Menschenfreunde haben in Tschechien ja Tradition. Wer kannte es nicht, das Krankenhaus am Rande der Stadt? Aber bei den vielen Ärzten, die sich heutzutage im tschechischen Privatfernsehen tummeln, kommt der Zuschauer schon einmal durcheinander. War es jetzt die junge Krankenschwester aus der Serie Ružová záhrada, die sich unsterblich in den Arzt reiferen Alters verliebt hat? Oder wurde sie von ihrem Freund, dem Pfleger, mit ihrer besten Freundin aus dem Nagelstudio betrogen? Nein, das war ja gar nicht im Krankenhaus. Das ist der Stewardess passiert auf dem Flughafen in Letiště. Aber auch dort gibt es natürlich Ärzte. Irgendjemand muss doch die Vaterschaftstests durchführen. Sie sehen, liebe Hörer, auch in anderen Ländern wird nichts unversucht gelassen, um die Verblödung der Gesellschaft voranzutreiben. Kämpfen Sie dagegen an. Hören Sie Radio Prag und lesen Sie ein Buch.
Die Region am oberen Flusslauf der Metuje Metau war im Mittelalter Bestandteil eines Urwalds, der in der Zeit der Přemysliden eine natürliche Landesgrenze bildete. Um das Jahr 1250 erhielten ostböhmische Adelsgeschlechter dieses Gebiet für ihre Heeresdienste beim böhmischen König. Das Gebiet wurde ebenso wie das benachbarte Unterschlesien und das Gebiet um Bromov, Braunau von Deutschen besiedelt. Mehr im Reiseland Tschechien von Martina Schneiberkova.
Reiseland Tschechien.
Im 13. Jahrhundert gründeten Bauern in dieser wilden Landschaft Dörfer und Handwerker ließen sich vor allem an Orten mit Marktrecht nieder. In Starkov, Starkstadt, und in Teplice in Admetuj-Weckelsdorf. So entstanden Güter, deren Besitzer auf nahegelegenen Burgen lebten, die am Rande der Felsen erbaut wurden. In den Hussitenkriegen bemächtigten sich die Kalixdiener der Burgen und unternahmen Raubzüge in das katholische Schlesien. Eine dieser Burgen war die Burg Skale, von der heute noch eine Ruine erhalten geblieben ist. Sie ragt in der Felsenlandschaft über einem kleinen See empor, dem Černé jezírko, dem Schwarzen Weiher, einige Kilometer südwestlich von der Stadt Teplice nad Metuji entfernt. In dieser Region spielt sich die Handlung des historischen Romans Skály des tschechischen Schriftstellers Alois Jirásek ab. Nach ihm wurde diese Felsenlandschaft Jiráskovy Skály, Jirásek-Felsen genannt. Im Roman beschrieb Jirásek diese Region unter anderem mit folgenden Worten.
Eine schauerliche Landschaft in weiter Wildnis war, wie ein uraltes Dokument bezeugt, Teil unseres Königreichs, sich ausbreitend am Oberlauf der Upa und Metuje und am Bach Stjenava. Menschenleer bedeckte ein gewaltiger Urwald dieses Land. Der Urwald, welcher in seiner tiefen Dunkelheit die noch schauerlichere Wüste riesiger Felsen einhüllte und verbarg. In dieser weiten Waldwildnis, in der Bärengebrüll, Wolfsgeheul und Auerhahnrufe erklangen, in deren Höhlen Wildkatzen und flinke, hinterhältige Luchse hausten, durften nur wagemutige Jäger eindringen. Aber auch diese gingen nicht in die Tiefe des Irrgartens der steilen, unzugänglichen Felsen, die auch dann nicht erforschte und fast unbekannt der Wildnis blieben, als das Gebrüll der Raubtiere verstummte und der Urwald der menschlichen Hand unterlegen war.
Soweit Alois Jirásek. Obwohl man heute weder Bärengebrüll noch Wolfsgeheul über dem kleinen See hören kann, hat die dortige Landschaft doch etwas von ihrer Wildnis behalten. Die burgruine Skale ist teilweise hinter wildwachsenden krummen Bäumen versteckt und wirkt recht geheimnisvoll. Die erste Erwähnung der Burg Skale sowie der kleinen Siedlung am Rande der Felsen von Teplice nad Metují Weckelsdorf stammt aus dem Jahr 1393. Ursprünglich hieß die Burg Katzenstein und diente als der Ausgangspunkt für die Beutezüge, die Matěj Salava von Lipa nach Schlesien unternahm. Heute befinden sich im neben dem See liegenden Tal unterhalb der Burgruine noch einige Gebäude vom einstigen Schlossareal von Bischofstein. Pavel Volk verwaltet das Hotel, das im früheren Bürogebäude des Barockschlosses Bischofstein eingerichtet wurde. Er interessiert sich sehr für die Geschichte dieses Ortes, der seinen Worten zufolge bewohnt war, noch bevor oben in den Felsen eine Burg erbaut wurde.
Schon zu der Zeit stand hier unten ein Landgut. Wie aus den Archivdokumenten hervorgeht, war es damals eher eine kleine Festung. Nach Meinung von Experten ist von dieser Festung hier nur noch ein kleiner Keller erhalten geblieben. Nachdem die Burg erbaut worden war, wurde die Burgbesatzung aus dem unten gelegenen Hof mit sämtlichen Lebensmitteln versorgt. Matěj Salava von Lipa sollte damals von der Burg aus die Landesgrenze verteidigen. Matěj Salava z Lipy byl zajímavý tím, že teda měl bránit tady hranice.
Der Sohn des Begründers der Burg, Matěj Salava der Jüngere, verteidigte die Landesgrenze mit Beutezügen nach Schlesien. Die Schlesier haben sich gewehrt, jedoch nicht mit Gewalt, sagt Pavel Volk.
Sie kauften alle Burgen hier in der Umgebung auf, wie die Burg in Adersbach, sowie die hiesige Burg. Die Besitzer wurden ausgesiedelt und die Burgen haben die Schlesier niedergerissen. Denn sie dienten als Stützpunkte bei den Invasionen nach Schlesien. Die Burg Skali wurde aber bald wieder erneuert. Sie wechselte einige Male ihren Besitzer. Während des 16. Jahrhunderts hat auf der Burg kaum mehr jemand gewohnt. Zu der Zeit wurde die darunter gelegene Festung umgebaut. An ihrer Stelle entstand ein Wirtschaftshof.
Im Jahre 1662 kaufte der erste Bischof von Hradec-Králové, Königgrätz, Matouš Ferdinand Sobek von Bielenberg, die zerfallene Burg Skále mit dem unten gelegenen Hof. In der Vorburg ließ er im Stil des Frühbarocks das Schlösschen Bischofstein erbauen, das als eine Sommerresidenz des Kapitels von Königgrätz diente. Im Schlossareal befinden sich bis heute drei Gebäude. Im früheren Schloss wurde ein Restaurant eingerichtet. Im einstöckigen einstigen Verwaltungsgebäude werden die Gäste untergebracht. Im ehemaligen Wirtschaftsgebäude findet man heute ein Buffet sowie ein Informationszentrum für die Besucher. Die Unterkunft in Bischofstein wird vor allem von sportlich interessierten Touristen genutzt. Es handelt sich, wie man bei der Bezeichnung Schloss Bischofstein einnehmen würde, keineswegs um ein Luxushotel. Neben der Unterkunft in zwei oder auch vier Bettzimmern wird auch die billigere Möglichkeit angeboten, im eigenen Schlafsack zu übernachten. Jiráskovy Skály, wie dieses kleine Sandsteinfelsengebiet genannt wird, knüpft an die Weckelsdorfer Felsenstadt an. Es gibt hier etliche Freeclimbing-Möglichkeiten sowie Wanderwege und auch ein Lehrpfad, das Jiráskovy Skály näher vorstellt. Bei guten Schneebedingungen, wie es im Winter jedoch bislang nicht gibt, wird Bischofstein oft auch von Skiwanderern besucht, denn durch die Umgebung führen mehrere Loipen.
Sie hörten eine neue Folge der Sendereihe Reiseland Tschechien von und mit Martina Schneiberkova und damit wieder zurück in die Gegenwart. Unsere Sendung geht zwar zu Ende, ich hoffe aber, dass Sie unser Programm bald wieder einschalten werden. Am Mikrofon verabschiedet sich Jitka Martkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Ve střední Evropě naladíte vysílání Rádia Praha od 13.30 na frekvenci 6055 kHz. Od 13.30 vysíláme také do západní Evropy, ovšem na frekvenci 7345 kHz. V západu evropských zemích nás uslyšíte také od 16.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci nás zachytíte i v 18.30 a ve 20.30.
V jeho západní Evropě si nás budete moci poslechnout od 9.30 na frekvenci 11600 kHz a od 22 hodin na frekvenci 5930 nebo 9435 kHz. V severní Evropě nás uslyšíte od 12 hodin na frekvenci 11640 kHz.
Ve východní Africe a na Blízkém východě si nás naladíte v 9.30 na frekvenci 21 745 kHz. Do západní Afriky vysíláme od 10.30 na frekvenci 21 745 kHz a ve střední a západní Africe nás uslyšíte ještě v 16.30 a to na frekvenci 15 710 kHz.
V jižní Asii si nás můžete naladit v 10.30 na frekvenci 15 710 kHz, dále ve 12 hodin na frekvenci 11 600 kHz a na stejné frekvenci vysíláme i ve 14.30. V Asii si lze poslechnout pořady Rádia Praha ještě v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
Do Austrálie vysíláme ve 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, v 18.30 na frekvenci 9400 kHz a